NDR Info. Echo des Tages.
Wie an jedem Abend die Zusammenfassung der wichtigsten Ereignisse dieses Tages im Echo des Tages mit diesen Themen. Wahlausgang. Die Niederlande stehen vor einer neuen Koalition mit altem Chef. Der Wahlerfolg des rechtsliberalen Mark Rutte ist auch das Thema des Kommentars heute Abend. Proteste nach Mohammed-Video, tödliche Demonstrationen nun auch vor der US-Botschaft im Jemen. Urabstimmung. Die deutschen Ärzte wollen im Honorarstreit ihre Praxen schließen. Ruhestand. Sachsen-Anhalts Verfassungsschutzchef gibt sein Amt in der NSU-Affäre auf. Und ein Grüner muss jetzt witzig sein. Orden wieder den tierischen Ernst geht an Cem Özdemir. Im Studio heute Abend Gerd Wolf. Ihnen einen schönen guten Abend. Der Rechtsliberale Mark Rutte wird wohl Ministerpräsident in den Niederlanden bleiben. Rüttes Partei hat nach den Wahlen von gestern 2 Sitze mehr als die Sozialdemokraten. Eine große Koalition gilt nun als ziemlich sicher. Euroskeptische Parteien hatten die Wähler dagegen abgestraft. Aus Den Haag Andreas Reuter.
Das Kopf-an-Kopf-Rennen dauerte fast die ganze Nacht durch. Erst gegen 3 Uhr morgens konnte sich Mark Rutte so richtig feiern lassen von den Anhängern seiner rechtsliberalen Partei FVD. Knapp über 30% der Stimmen. Das reicht in den Niederlanden für einen fulminanten Wahlsieg.
Unsere mooie Partei heeft vanavond de beste uitslag gehaald uit de hele geschiedenis. En is voor de tweede keer de grootste partij van Nederland geworden.
Unsere tolle Partei hat heute Abend das beste Ergebnis ihrer gesamten Geschichte geholt und ist zum zweiten Mal die größte Partei der Niederlande geworden, so der Amtsinhaber. Traditionell geht der Auftrag zur Regierungsbildung damit an Mark Rutte. Auch die Sozialdemokraten haben große Gewinne eingefahren und so sah Spitzenkandidat Diederik Samson in dem Wahlergebnis doch eine Art Trendwende.
Het roer kan om, het roer moet om. Want het rechtse beleid van de afgelopen 2 jaar kan in ieder geval niet worden voortgezet.
Das Ruder kann und muss jetzt umgelegt werden. Der Rechtskurs der vergangenen 2 Jahre kann jedenfalls nicht fortgesetzt werden, so der Chef der Sozialdemokraten. Das liegt vor allem an den Verlusten von Geert Wilders, der die vorige Regierung Rutte durch seine Duldung mitgetragen hatte. Der Rechtspopulist hatte einen Wahlkampf mit schrillen Anti-Europa-Parolen geführt und einen Austritt des Landes aus dem Euro und aus der EU gefordert. Dafür allerdings wurde er von den Wählern abgestraft. Wilders Partei für die Freiheit verlor fast die Hälfte ihrer Mandate.
In Brüssel vieren sie nu feest.
In Brüssel wird jetzt gefeiert, doch für all unsere Gegner, die heute schon unseren Untergang feiern, habe ich eine Botschaft. Wir kommen knallhart zurück.
Die vandaag unseren Untergang voorspellen, voor hen heb ik nieuws. Wij komen keihard terug.
An der nächsten Regierung aber dürfte Wilders erstmal nicht wieder beteiligt sein. Vieles deutet nun auf eine große Koalition hin. Mark Rüttes Rechtsliberale und die Sozialdemokraten von Diederik Samsom hätten gemeinsam eine sichere Mehrheit. Andernfalls würde es knifflig, da 11 Parteien ins neue Parlament eingezogen sind. Von der Christenunion über die Rentnerpartei bis zur Partei für die Tiere müssten sich für jede andere Konstellation mindestens 4 Parteien zusammentun.
Ludger Kaczmierczak kommentiert den Wahlausgang in den Niederlanden und den überraschenden Machtverlust für die Rechtspopulisten.
Die vom Rechtspopulisten Geert Wilders tolerierte Minderheitsregierung aus Liberalen und Christdemokraten war ein Experiment. Dieses Experiment ist grandios gescheitert. Mit ihrem unerwartet deutlichen Votum für einen Weg zurück in die politische Mitte haben die niederländischen Wähler signalisiert, dass sie kein Interesse mehr an labilen Koalitionen haben. Rein pragmatisch und völlig emotionslos haben mehr als 9 Millionen Menschen für einen Kurswechsel gestimmt. Die beiden Wahlsieger, Mark Rutte und Diederik Samsom, wollen nicht miteinander, aber sie werden miteinander müssen, vermutlich unterstützt von mindestens einer weiteren Partei. Dann würde die künftige sozialliberale Regierung nicht nur im Parlament, sondern auch in der ersten Kammer, dem Senat, über eine komfortable Mehrheit verfügen. Nach 2 Jahren voller Abhängigkeiten und Zwänge wäre das Kabinett endlich wieder handlungsfähig und Handeln ist dringend erforderlich. Die Wirtschaft stagniert, die Arbeitslosigkeit steigt, der Immobiliensektor steckt in einer Krise, der Haushalt müsste dringend in Ordnung und auf Maastricht-Kurs gebracht werden. Das Sparpaket, das Rutte schon vor Monaten geschnürt hat, wollte Wilders nicht mittragen. Daran ging die letzte Regierung zugrunde. Auch der Sozialdemokrat Diederik Samsom würde am liebsten erstmal Geld investieren, bevor er sich um die Staatsfinanzen kümmert. Und es gibt noch andere politische Fragen, die der frühere Greenpeace-Aktivist sicher anders beantworten würde als sein künftiger Koalitionspartner. Doch die Kluft zwischen den beiden ist längst nicht so groß, wie es scheint. Aus taktischen Gründen mussten Rütte und Samsom im Wahlkampf herausstellen, was sie trennt. Alles Hürden, die zu überwinden sind. Selbst zwischenmenschlich könnte es mit den dynamischen Jungspunden der niederländischen Politik klappen. Spinnefeind sind sie sich jedenfalls nicht. Über eines aber darf dieses überraschende Wahlergebnis nicht hinwegtäuschen. Die Niederländer haben gestern vor allem gegen rechte Experimente und nicht für Europa gestimmt. Jeder fünfte Sitz im Parlament wird künftig von einem europakritischen Abgeordneten besetzt werden. Die Liebe der Niederländer zu Brüssel und zur Union ist schon seit langem abgekühlt. Bereits 2005 haben unsere Nachbarn mit ihrem Nein zum Lissabon-Vertrag demonstriert, dass die Euro-Euphorie durchaus ihre Grenzen hat. Und wenn Mark Rutte es sich als Premier mit seinen Landsleuten nicht verscherzen möchte, wird er gut daran tun, im Kreise seiner europäischen Kollegen auch mal aufzumucken und zu widersprechen. Er kann es sich erlauben, denn mit dem gestrigen Wahlerfolg stärkt der konservative Politiker auch seine Position innerhalb der EU. In vielerlei Hinsicht war dieser 12. September also ein bemerkenswerter Tag. Ein schlechter Tag war es nicht.
Der Kommentar im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5 von Ludger Kaczmierczak. Das umstrittene Video ist eine unprofessionelle Abfolge von Szenen, in denen der Prophet Mohammed als Mörder und Frauenheld dargestellt wird. Zu sehen ist das Filmchen beispielsweise bei YouTube und es hat in weiten Teilen der islamischen Welt für Entsetzen und Proteste gesorgt. Heute gab es neue tödliche Ausschreitungen, diesmal unter anderem vor der US-Botschaft im Jemen. Und auch in anderen Ländern gingen die Demonstrationen weiter. Peter Steffe aus Kairo fasst zusammen.
Während bei vielen Moslems weltweit nach wie vor Empörung und Wut über die Verunglimpfung des Propheten Mohammed herrscht, versuchten Politiker weltweit, die Wogen zu glätten. Auf seinem Kurzbesuch in Brüssel verurteilte auch Ägyptens Präsident Mursi die gewaltsamen Übergriffe auf mehrere US-Botschaften im Nahen Osten. Auch in Kairo hatten aufgebrachte Demonstranten die amerikanische Vertretung gestürmt, Verwüstung angerichtet und die US-Flagge verbrannt. Es gebe keine Rechtfertigung für Gewalt und Zerstörung, sagte das ägyptische Staatsoberhaupt. Gleichzeitig machte Mursi allerdings auch klar, dass man die religiösen Werte des Islam schützen werde. Wir stehen fest und entschlossen gegen diejenigen, die unsere Heiligtümer und Propheten angreifen. Das bedeutet nicht, dass wir andere angreifen oder irgendeine Aggression gegen sie richten dürfen. Das ist unsere Einstellung und Religion. Wir greifen niemand an, aber akzeptieren auf der anderen Seite auch keine Aggression auf uns oder auf unsere Heiligtümer. Wir sagen der ganzen Welt, dass Ägypten in der Lage ist, sein Land, das Volk, die Gäste und auch die Gesandten anderer Länder zu schützen. Warum die ägyptischen Sicherheitsbehörden allerdings dann nicht die Welle der Gewalt, die über die US-Vertretung in Kairo hereingebrochen ist, aufgehalten hat, darüber ließ sich Mursi nicht aus. Nach den Angriffen auf US-Botschaften, unter anderem heute im Jemen mit Toten und auch auf das amerikanische Konsulat vor einigen Tagen in Benghazi, zeigen die USA Stärke in Nahost. Vor der Küste Libyens wurden zwei Kriegsschiffe in Stellung gebracht. Man wolle gewappnet sein, hieß es aus Washington, um im Fall der Fälle eingreifen, US-Staatsbürger in Libyen schützen zu können. FBI-Ermittler sind inzwischen in Tripolis eingetroffen, um die dortigen Behörden bei der Suche nach den Drahtziehern des tödlichen Anschlages von Benghazi zu unterstützen. Noch immer ist unklar, wer für den Granat- und Raketenangriff auf das Konsulat im Osten des Landes verantwortlich ist. Das offenbar gezielt geplante Attentat hat weniger mit den Protesten gegen die in dem Video verunglimpfende Darstellung des Propheten Mohammed zu tun, als vielmehr einen islamisch-terroristischen Hintergrund. Eine dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahestehende Gruppe wird von US-Seite verdächtigt, dahinter zu stecken. Unklar ist, um welche Gruppe es sich handelt.
Wer also wirklich steckt hinter diesem umstrittenen Video? Und was soll das alles? In den USA machen viele Spekulationen über die Autoren des Machwerks die Runde. Und Martin Ganselmeier fasst die Reaktionen in Washington zusammen.
Ist dies die Schattenseite des arabischen Frühlings? Diese Frage ist immer wieder in den amerikanischen Medien zu hören. Wieso wurden die amerikanischen Einrichtungen in Ägypten, Libyen und im Jemen von den jeweiligen Regierungen nicht besser geschützt? Ist dies der Dank dafür, dass Amerika geholfen hat, die arabischen Völker von langjährigen Diktatoren zu befreien? US-Präsident Barack Obama macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung, insbesondere über die sehr zögerliche Reaktion des ägyptischen Präsidenten Morsi. Zu lange habe dieser gewartet, um die Gewaltproteste deutlich zu verurteilen. Und als Morsi reagierte, habe er zuerst die USA ermahnt, ernsthafte Schritte gegen den islamfeindlichen Film zu unternehmen. Wir betrachten Ägypten nicht als Alliierten, sagte Obama in einem Fernsehinterview, aber auch nicht als Feind. Es ist eine neue Regierung, die versucht, ihren Weg zu finden, und sie wurden demokratisch gewählt. Immerhin nach einem Telefonat zwischen Obama und Morsi verurteilte der ägyptische Präsident die Angriffe gegen amerikanische Einrichtungen mit deutlicheren Worten. Auch mit dem Präsidenten Libyens telefonierte Obama. Die beiden Präsidenten vereinbarten eine enge Zusammenarbeit bei der Suche nach den Verantwortlichen für die Tötung des amerikanischen Botschafters und drei weiterer US-Bürger in Benghazi. US-Außenministerin Hillary Clinton nutzte den Besuch ihres marokkanischen Amtskollegen, um sich deutlich von dem anti-islamischen Film zu distanzieren, der die Gefühle vieler Muslime verletze. Die US-Regierung hat absolut nichts zu tun mit diesem Video, sagte Clinton.
The United States government had absolutely nothing to do with this video.
Wir verurteilen den Inhalt und die Botschaft des Videos aufs Schärfste.
Content and message.
Sie empfinde den Inhalt des Videos als entsetzlich. Eine große Religion werde in zynischer Weise verunglimpft. Die amerikanischen Medien bemühen sich, den angeblichen Autor des Videos, Sam Basile, ausfindig zu machen, bisher vergeblich. Die am Film beteiligten Schauspieler fühlen sich missbraucht. Sie hätten keine Ahnung gehabt, dass der Film den Propheten Mohammed verunglimpfen sollte. Ihre Originaldialoge seien im Nachhinein durch eingefügte Texte ersetzt worden.
Der Syrien-Sondergesandte Brahmini ist zu einem ersten Besuch in Damaskus eingetroffen. Er soll schaffen, was seinem Vorgänger Kofi Annan verwehrt blieb, nämlich für einen Waffenstillstand und Verhandlungen zwischen den Bürgerkriegsparteien zu sorgen. Ulrich Leithold über Brahminis Chancen.
Schwer, unmöglich, aber nicht völlig. So schätzt Lakhdar Brahimi seine Chancen als Syrien-Beauftragter von UNO und Arabischer Liga ein. Vorgänger Kofi Annan scheiterte an den Konfliktparteien, aber auch der zerstrittenen Weltgemeinschaft. Er zeigt Brahimi deprimierende, gleichwohl realistische Perspektiven auf.
If things do not change, the future is likely to be won.
Ändert sich in Syrien nichts, dann bestimmen brutale Unterdrückung, Massaker, religiöse Gewalt und ein endloser Bürgerkrieg seine Zukunft. Jetzt ist der neue Vermittler in Damaskus, trifft mit Assad erstmals den Mann, der für seinen Auftraggeber nur Hohn und Spott übrig hat.
Who said that the United Nations is a credible institution?
Wer sage denn, dass die UNO eine glaubwürdige Institution ist, ließ Assad letztes Jahr wissen. An dieser Einstellung und der Ohnmacht zu Syrien könnte sich auch Brahimi die Zähne ausbeißen. Kampflos will der erfahrene Vermittler das Feld jedoch nicht räumen.
I have a few ideas, but I don't have a plan yet.
Er habe schon ein paar Ideen, aber noch keinen Plan. Der seines Vorgängers war detaillierter, ging aber nicht auf. Ein Ende der Gewalt beider Konfliktparteien, Freilassung Gefangener und schließlich Verhandlungen. Eine politische Lösung also. Nichts davon ließ sich auch nur ansatzweise umsetzen. 300 UNO-Blauhelme als Beobachter standen in Syrien meist auf verlorenem Posten. Brahimi hat nicht mal die zur Verfügung.
I suppose I am vain enough to think that with the little experience I have.
Ich bin eitel genug, es mit meinem bisschen Erfahrung wenigstens zu versuchen. Ich kann nicht Nein sagen, auch wenn mir die riesigen Schwierigkeiten zutiefst bewusst sind. Zwar plant Brahimi auch Gespräche mit der Opposition, doch ihre überwältigende Mehrheit lehnt Verhandlungen mit dem Regime kategorisch ab. Stattdessen verlangen einst friedliche Assad-Gegner wie Fahad Ahmar vom syrischen Nationalrat, der Exilopposition, nach Waffen.
Die Opposition muss einfach mehr und präziser und effektiver Waffen bekommen, weil wir einfach gesehen haben, dass alle politischen Initiativen, sei es auf der Ebene der Arabischen Liga oder auch auf der Ebene der internationalen Staatengemeinschaft, gescheitert sind. Und dazu gehört ganz klar mehr Unterstützung auch im Bereich des Militärs.
Brahimis Auftrag, eine klassische Mission Impossible, eine unmögliche Aufgabe. Die Neuauflage eines gescheiterten Versuchs ohne Hoffnung auf Änderung, geschweige denn eine Wende in Syrien.
Es kann passieren, dass Patienten in Deutschland bei ihren Ärzten bald vor verschlossenen Türen stehen. In einer Urabstimmung votierten die niedergelassenen Ärzte dafür, in der kommenden Woche ihre Praxen geschlossen zu halten. Hintergrund ist der Honorarstreit. Aus Berlin, Peter Mücke.
Allen Drohungen zum Trotz. Am Samstag sitzen sie wieder zusammen, die Kassenvertreter und die Ärztefunktionäre.
Ich hoffe immer noch und appelliere auch an die gesetzlichen Krankenkassen, dass wir in dieser sehr schwierigen Situation noch zu einer einvernehmlichen Lösung kommen. Wenn es nicht zu dieser Lösung auf dem Verhandlungsweg kommt, dann werden Protestmaßnahmen bis hin zur Praxisschließung in den nächsten Wochen unausweichlich sein,
sagt der Chef der Kassenärzte Andreas Köhler. Er darf nicht zum Streik aufrufen, aber die Ärzteverbände haben abgestimmt. Aufgerufen waren 100.000 niedergelassene Mediziner. Die Hälfte hat sich beteiligt. Davon sprachen sich 3/4 dafür aus, notfalls auch Praxen zu schließen.
Das Ergebnis dieser Urabstimmung ist bemerkenswert. Es zeugt davon, dass in der Ärzteschaft ein Punkt erreicht worden ist, an dem es heißt, liebe Krankenkassen, bis hierher und nicht weiter.
Wie es weitergeht, soll am Montag entschieden werden. Die Krankenkassen hätten jetzt den Schlüssel in der Hand, um Praxisschließungen zu verhindern, sagt der Sprecher der Allianz der Ärzteverbände, Dirk Heinrich.
Den Ärzten geht es natürlich um eine Verbesserung der Preise für die ärztlichen Leistungen. Aber es ist natürlich in Verhandlungen immer so, dass am Ende ein Gesamtpaket möglicherweise herauskommt. Das werden wir uns ganz genau anschauen.
Von 11% oder 3,5 Milliarden Euro mehr ist plötzlich keine Rede mehr. Allenfalls Nachbesserungen bei anderen Honorarbestandteilen sind noch möglich. Und auch sonst gibt sich Heinrich Mühe, nicht noch Öl ins Feuer zu gießen.
Wir wollen ja niemandem wehtun, sondern wir wollen dokumentieren und vorwegnehmen mit solchen Maßnahmen, dass gemerkt wird, was passiert eigentlich, wenn in der Versorgung das Geld nicht mehr vorhanden ist.
Flächendeckende Praxisschließungen jedenfalls wird es erstmal nicht geben, zumal eine notärztliche Versorgung sichergestellt sein muss.
Man kann sich zum Beispiel vorstellen, dass bestimmte Funktionen in der Praxis nicht mehr erreichbar sind. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass man keine Termine mehr vergibt, dass man nur noch eine offene Sprechstunde macht. Also es gibt viele Formen.
Offenbar gibt es auch innerhalb der Ärzteschaft Bedenken gegen ein allzu rabiates Vorgehen. Die Hausärzte sind ohnehin skeptisch. Viele setzen auf Einzelverträge mit den Kassen. Und auch sonst gibt es Befürchtungen, dass die Patienten wenig Verständnis haben könnten.
Das Geld, das jetzt für Kostensteigerungen verlangt wird, wandert nicht in die Taschen der Ärzte, damit die Ärzte sich irgendwie ein neues Auto kaufen können, sondern es wird für die Kostensteigerung in den Praxen verwendet.
Die Krankenkassen verweisen jedoch darauf, dass sich die Arzthonorare in den vergangenen 5 Jahren um 22% gesteigert haben. Man habe kein Verständnis für die angekündigten Praxisschließungen, sagt der Sprecher des Spitzenverbandes. Und auch der Bremer Gesundheitsökonom Gläske verweist auf NDR Info darauf,
dass dort seit vielen Jahren immer wieder auf relativ hohem Niveau gejammert wird und dass wir in den letzten wenigen Jahren eigentlich einen deutlichen Anstieg auch der Ärztehonorare gesehen haben.
Er sieht ein innerärztliches Verteilungsproblem. Die sogenannte sprechende Medizin werde zu schlecht honoriert, Gerätemedizin überproportional gut.
Und noch ein Rücktritt, ein erzwungener diesmal. Der Chef des Landesamtes für Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt, Limburg, wird in den Ruhestand versetzt. Hintergrund sind die Pannen bei den Ermittlungen gegen die Zwickauer Terrorzelle. Unterdessen beklagt der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages eine neue Aktenpanne. Aus Berlin, Anne Meyer.
Kaum ist ein Brand gelöscht, schon lodert an anderer Stelle ein neuer. So sieht sie inzwischen aus, die Arbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses im Deutschen Bundestag, der die Ermittlungspannen zur mutmaßlich von der NSU-Terrorzelle begangenen Mordserie seit Anfang dieses Jahres untersucht.
Also es hört und hört nicht auf und ich bin wirklich genervt,
sagte Eva Högel von der SPD heute in einer Sitzungspause. Hintergrund: gab es vorgestern im Gremium einen regelrechten Eklat um eine brisante und wieder aufgetauchte MAD-Akte, sorgte heute die Meldung für Aufregung, dass die Berliner Polizei 2002 einen Hinweis bekommen haben soll. Danach wäre es über Umwege vielleicht möglich gewesen, den Aufenthaltsort des schon mehrere Jahre untergetauchten Terrortrios Bönhard Mundlos-Zschäpe herauszufinden. Weil dem Ausschuss noch nicht die dazugehörenden Akten vom Land Berlin vorliegen, ist noch nicht klar, wie hilfreich dieser Hinweis damals wirklich gewesen wäre.
Aber höchst alarmiert sind wir.
Unterstrich Wolfgang Wieland von den Grünen. Im Namen ihrer Kollegen forderte die Sozialdemokratin Högel Berlins Innensenator Frank Henkel von der CDU auf,
umgehend alle Unterlagen zuzuliefern. Er hätte längst die Unterlagen dem Ausschuss übermitteln müssen.
Henkel, den die Nachricht nach eigenen Worten selber überrascht hat, will dieser Forderung natürlich nachkommen. Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses hatten also noch gar keine Gelegenheit, den Eklat im Gremium vorgestern ordentlich zu verdauen. Da wurde eben bekannt, dass der militärische Abschirmdienst, das NSU-Mitglied Uwe Mundlos schon 1995 auf dem Radar und sogar eine Akte angelegt hatte. Mundlos, damals Wehrdienstleistender und rechtsradikal auffällig, wurde vom MAD befragt und die Informationen unter anderem an den Bundesverfassungsschutz und die Landesämter in Thüringen und Sachsen-Anhalt weitergeleitet. Dann passierte, was so häufig bei den Behörden passiert ist, die Dateien dämmerten vor sich hin und landeten, wie beim MAD, sogar im Nirvana. Das wiederum bringt die Bundesregierung und speziell den Bundesverteidigungsminister in die Bredouille. Schließlich soll Thomas de Maizière von diesem Vorgang in den vergangenen Monaten Kenntnis gehabt haben.
Ich habe mir heute den lieben langen Tag die Frage gestellt, was denken eigentlich die Angehörigen der Opfer?
Stellte die Linke Petra Pau fest. Der Ausschuss will sich im Oktober detailliert mit diesem Themenaspekt beschäftigen. Seit heute ist klar, dass ein weiterer Behördenleiter wegen der Ermittlungspannen seinen Schreibtisch räumen muss. Volker Limburg, Verfassungsschutzchef in Sachsen-Anhalt, geht. Nicht nur, aber auch wegen der Irrungen und Wirrungen um die MAD-Akte. Und als wäre das alles nicht genug, tauchten am Abend weitere relativ brisante Gerüchte auf. Wieder ging es um Berlin, so der Ausschussvorsitzende Sebastian Edati. Er teilte mit,
dass wir heute unterrichtet worden sind durch den Ermittlungsbeauftragten, dass mutmaßlich einer der vom Generalbundesanwalt Beschuldigten vorgehalten wird, dass er über einen mehrjährigen Zeitraum V-Mann des Landes Berlin gewesen ist.
Und damit wüsste der Ausschuss immerhin schon jetzt, wo es als nächstes brennen könnte.
Ihr Etat ist der größte Einzelposten bei den laufenden Haushaltsberatungen. Doch heute, bei der Debatte der Finanzpläne von Sozialministerin von der Leyen im Bundestag, fiel fast unter den Tisch, dass beispielsweise die Hartz-IV-Sätze leicht ansteigen werden. Beherrschendes Thema blieb die Frage, was wird aus der Rente? Anja Günther aus Berlin.
Mit Daten und Fakten ihres Etats für Arbeit und Soziales hielt sich Ursula von der Leyen gar nicht erst lange auf. Ist die Rente sicher? Diese Frage stellte die Bundesarbeitsministerin an den Anfang ihrer Bundestagsrede. Von der Leyens Antwort:
Die Rente ist sicher, wenn wir fleißig arbeiten, wenn wir zusätzlich privat vorsorgen und wenn wir genügend Kinder erziehen.
Was dann folgte, war ein knapp 7-minütiger Vortrag über die Vorzüge des 850-Euro-Zuschussrentenmodells für Geringverdiener, dem Lieblingsrentenkonzept der Ministerin, und Ausführungen zu der Frage, warum ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn, wie ihn die SPD fordert, keine Lösung im Kampf gegen Altersarmut ist.
Mit Blick auf die Altersvorsorge lindern Mindestlöhne höchstens das Problem, aber sie lösen es nicht.
Erneut bot von der Leyen allen Bundestagsparteien an, über Details ihres vorgelegten Rentenmodells zu streiten. In der Analyse seien sich aber doch wohl alle einig, dass immer mehr Menschen von Altersarmut bedroht sind.
Wenn diese Menschen im Alter aufs Sozialamt gehen müssen und Grundsicherung beantragen, das lässt uns nicht kalt, meine Damen und Herren.
Von der Leyens Rede wurde immer wieder begleitet von etwas spöttischem Gelächter aus den Reihen der SPD-Fraktion. Hatte Parteichef Sigmar Gabriel am Wochenende nicht noch erklärt, die großen Rentenfragen müssten von den großen Parteien gemeinsam gelöst werden? Zwar möchte auch die SPD eine Mindestrente, der Union aber nicht die Hand reichen. Von SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles bekam von der Leyen dies zu hören.
Sie schmusen sich an uns ran. Ja. Ja. Nach dem Motto, Herrchen, gib mir nicht genug Futter, dann such ich mir ein neues Frauchen.
Viele Politiker der Union und erst recht der FDP stehen dem Zuschussrentenmodell der Bundesarbeitsministerin skeptisch gegenüber. Ihnen missfallen die harten Bedingungen und die geplante Hauptsachefinanzierung aus der Rentenkasse. Also forderte der FDP-Abgeordnete Heinrich Kolb, als allererstes Fehlanreize bei der privaten Altersvorsorge zu beseitigen.
Wir fordern hier mit einem Freibetrag von 100 Euro und darüber hinaus Nichtanrechnung von weiteren mindestens 20% auch Geringverdienern ein klares Signal zu geben, es lohnt sich selbst etwas zu tun.
Redner der Grünen zumindest wagten den Blick auf das große Ganze. Von der Leyens Etat 2013 liegt bei knapp 119 Milliarden Euro und damit um 7,4 Milliarden niedriger als dieses Jahr. Traurig sei das, sagte die Grünen-Parlamentarierin Priska Hinz.
Wir brauchen eine steuerfinanzierte Garantierente, wir brauchen aktive Arbeitsmarktpolitik, wir brauchen Mindestlöhne und wir brauchen einen sozialen Arbeitsmarkt. Und dafür werden wir kämpfen, meine Damen und Herren.
Das Thema Alterssicherung ist schwierig, eine große Herausforderung und muss jetzt angepackt werden. Darin waren sich die Abgeordneten einig. Worauf sich die Beteiligten am Ende aber verständigen werden, ist völlig offen.
Die Fußball-Bundesliga wirbt für mehr Toleranz und Integration in Deutschland. Am kommenden Wochenende werden die Spieler aller Clubs auf die vertraute Trikotwerbung verzichten und stattdessen mit einem gemeinsamen Slogan auf der Brust auflaufen. Die Bundeskanzlerin ist Schirmherrin der Aktion.
Geh deinen Weg. Das klingt erstmal unspektakulär, hat aber einen seriösen und wichtigen Kern. Das Motto der neuen Integrationsinitiative soll Mut machen. Allen Zu- und Einwanderern vermitteln, dass die Chance da ist, in Deutschland anzukommen und sich wohlzufühlen.
Für den Zusammenhalt in unserem Land ist es natürlich entscheidend, dass es uns gelingt, Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien den Aufstieg zu ermöglichen. Wir wollen ihnen Mut machen. Und unsere Botschaft muss deshalb lauten, du kannst es schaffen, geh deinen Weg.
So fasst die Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen, die die neue Aktion heute im Kanzleramt vorstellte. Die Deutschlandstiftung Integration gilt als Urheber der neuen Initiative. Tatsächlich aber hatte Uli Hoeneß die Idee. Der arbeitet nicht nur als Präsident von Bayern München, sondern auch im Vorstand der Stiftung. Und Hoeneß' Einfall bringt nun das neue Projekt in die große Öffentlichkeit. Denn die Bundesliga wird am Wochenende auf die üblichen Trikotsponsoren verzichten und stattdessen den Schriftzug »Geh deinen Weg« auf der Brust tragen.
Sport und der Fußball im Besonderen kann ein Motor für Integration sein. Es ist unglaublich wichtig, den Sport einzubeziehen, weil ich glaube, dass gerade im Sport Herkunft, Religion und Hautfarbe keine Rolle spielen.
Die Bundesliga bewegt Millionen von Menschen und habe in den letzten Jahren zudem unter Beweis gestellt, wie Integration gelingen kann, so Hoeneß. Und so bot sich Deutschlands höchste Spielklasse als Werbepartner für das neue Projekt geradezu an. Unterstützung bekam Uli Hoeneß dabei von der DFL, also der Deutschen Fußballliga, die mit Präsident Reinhard Raubal von Beginn an klar Ja sagen wollte.
In der Bundesliga spielen Spieler aus 66 Ländern. Integration wird im Fußball gelebt, wie in kaum einem anderen Lebensbereich, ob in der Kreisklasse, also auf unterem Amateurniveau, oder ob in der Bundesliga. Die Liebe zu diesem Sport verbindet viele Menschen. Dies gilt nicht nur hier für uns in Deutschland, sondern eigentlich auch auf der ganzen Welt.
Die neue Integrationsinitiative brauche für einen Erfolg starke Partner, ergänzte die Bundeskanzlerin. Mit dem Fußball habe man genau diesen Partner gefunden. Aber auch die Wirtschaft leistet ihren Beitrag. Alle Trikotsponsoren der Bundesliga haben ihr Okay gegeben und verzichten auf Präsenz an diesem Wochenende. So viel Einigkeit war selten im deutschen Sport. Insofern kann dieses Signal der Zusammengehörigkeit in Deutschland letztlich durchaus zum gewünschten Erfolg führen.
Guido Ringel berichtete. Nicht-Karnevalisten dürfen jetzt einen Augenblick weghören, aber sie müssen es nicht. Tatsache ist, in jedem Jahr verleiht der Aachener Karnevalsverein den Orden wieder den tierischen Ernst. An wen? Das ist im Vorfeld immer ein gut gehütetes Geheimnis und heute wurde es wieder einmal gelüftet. Der nächste Orden wieder den tierischen Ernst geht an den grünen Politiker Cem Özdemir. Und der muss jetzt bald lustig sein. Aus Aachen, Sirke Frenzel.
Spannung heute in Düsseldorf. Werner Pfeil, Präsident des Aachener Karnevalsvereins AKV, ließ die Katze aus dem Sack und lüftete ein wohlbehütetes Geheimnis.
Der designierte Ritter ist ein Mann und das schränkt dann schon mal die Anzahl der Bewerber ein. Er ist ein pointierter Redner, der sich mit Humor und Witz über die Parteigrenzen hinweg Respekt erworben hat und sieht politisches Talent auch darin, dem Gegner charmant eins überzubraten, ohne dabei jemals unter die Gürtellinie zu geraten.
Der Politiker Cem Özdemir erhält den 63. Orden wieder den tierischen Ernst, die wohl höchste karnevalistische Auszeichnung in ganz Deutschland. Der Bundesvorsitzende von Bündnis 90, die Grünen, nahm den Antrag an.
Das ist natürlich schon einmal erstens eine besondere Ehrung, zweitens aber auch eine Herausforderung. Ich freue mich drauf, fühle mich sehr geehrt, weiß aber auch, jetzt habe ich zu tun. Jetzt muss ich ab jetzt quasi dran basteln, eine gute Rede hinzukriegen und viele haben ja auch in Reimform geredet. Ich muss gestehen, das ist jetzt nicht unbedingt das Genre, das ich bislang immer so gepflegt habe in meinen Reden.
Schon oft gerieten die Reden der Ritter im Narrenkäfig in die Kritik. Mal war die Rede geklaut, dann war zu viel Werbung drin und mal kam der Redner gar nicht. Wie 2011, da sagte der damalige Ordensritter Karl Theodor zu Guttenberg einfach ab und schickte seinen Bruder, um den Orden entgegenzunehmen. Cem Özdemir will auf jeden Fall selbst hinein und freut sich schon auf seinen Auftritt im Aachener Narrenkäfig.
Ich freue mich und habe mir schon fest vorgenommen, da entsprechend am Gitter zu rütteln. Es soll ja auch schon andere Prominente gegeben haben, die am Gitter gerüttelt haben. Und es war ihr Schaden nicht.
Der 46-Jährige ist im Aachener Karneval kein Unbekannter mehr. Er stand bei der Ordensverleihung wieder den tierischen Ernst mehrmals als närrischer Redner auf der Bühne. Und auch sonst ist Karneval oder für den gebürtigen Schwaben besser gesagt Fasching kein Fremdwort für ihn. Schon als Kind machte er da gerne mit.
Aus einer muslimischen Familie stammend durfte ich mich verkleiden im Kindergarten an den närrischen Tagen. Und ich hatte christliche Freunde, die durften sich nicht verkleiden. Das war für mich quasi, wenn Sie so wollen, meine erste Erfahrung mit dem Thema Integration.
Ob sein Vorgänger, der an Parkinson leidende Schauspieler Ottfried Fischer, die Laudatio auf ihn halten wird, ist noch unklar. Dazu wollte sich der AKV heute nicht äußern. Der Orden, wieder den tierischen Ernst, wird am 26. Januar im Aachener Eurokreis verliehen.
Und das war das Echo des Tages an diesem Donnerstag. Im Studio war Gerd Wolf.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.